Die heutige Friedenssendung wird präsentiert von Unity Schweiz in Bern.
Die heutige Friedenssendung über Albert Schweitzer. Am Dienstag vor 145 Jahren ist der Albert Schweitzer geboren. Dir gehört jetzt ein kleiner Ausschnitt aus den Nachrichten an diesem Tag.
Heute vor 145 Jahren wurde Albert Schweitzer geboren. Der ehemalige Nobelpreisträger war ein deutsch-französischer Arzt, Philosoph, evangelischer Theolog, Organist, Musikwissenschaftler und Pazifist. Allgemein soll er als einer der bedeutendsten Denker des 20. Jahrhunderts gelten. Zu seinem Geburtstag hier ein kurzes Statement von einem Vereinsmitglied des Schweizer Hilfsvereins für das Albert-Schweitzer-Spital. Christoph Weiss über Schweizers Philosophie.
Also das ganz wichtigste Geistige von Albert Schweitzer ist die Ehrfurcht vor dem Leben. Das ist die Ethik, die er aufgebaut hat, dass der Mensch so Ehrfurcht hat voreinander, aber auch vor der Natur und vor den Tieren. Das ist das Wichtigste und das ist das, was wir finden, was wir heute weiterhin weiterverbreiten. Das wird unserer Meinung nach immer wichtiger.
Ihr werdet verschiedene Beiträge über Albert Schweitzer hören und ein paar von seinen wichtigsten Zitaten. Viel Spass wünsche ich euch.
Die Sehnsucht nach Frieden ist groß in den Herzen der heutigen Menschen.
Als Zimmermann bei Albert Schweitzer. Am 25. Februar 1960 kam ich mit dem Bus von Libreville nach Lambarene. Albert Schweitzer hieß mich willkommen, war aber sehr beschäftigt. Er hatte gerade eine Ladung Bauholz bekommen und stapelte dieses nun mit einigen Arbeitern auf der Veranda eines Hauses. So bekam ich meinen ersten Eindruck von einem aktiven und wissenden Grand Docteur. Bauholz muss mit Querbalken dazwischen aufgestapelt werden, damit Luft dazu kann, welche das Holz trocknet und vor Schimmel und Fäulnis schützt. Genauso wurde es hier gemacht. Das freut mich. Die Arbeitsweise in Lambarene war anders, als ich es gewohnt war. Hier musste man berücksichtigen, dass die Zimmerleute weder lesen noch schreiben konnten. Längenmaße in europäischem Sinn waren zwecklos. Alles Messen wurde mit einem Stock oder einem Stück Bauholz durchgeführt, auf welchen Markierungen angebracht waren oder die bereits auf ein bestimmtes Maß zugeschnitten waren. Wenn die Höhe eines Pfostens für ein neues Haus zu bestimmen war, gingen Schweitzer und seine Bauleute mit Holz, Säge, Leiter, Senkblei und Bleistift zu einem bereits existierenden Haus. Man stellte den Holzpfahl senkrecht, markierte ihn, schnitt ihn, verglich ihn wieder und schnitt, wenn nötig, nochmals etwas ab, bis er mit dem Pfosten im Haus übereinstimmte. Das war der Grund, warum viele Häuser im Spital die gleiche Höhe hatten, ohne dass jemand genau wusste, wie viele Zentimeter dieser Höhe entsprachen. Eigentlich war ich nach Lambarene gekommen, um eine Zahnklinik zu errichten. Dänische Dentisten hatten nämlich zahntechnische Geräte gestiftet, die nun untergebracht werden mussten. Schweitzer hatte aber bereits einen geeigneten Ort für die Zahnbehandlungen. Der Doktor war jedoch dankbar, nun einen gelernten Zimmermann zu haben. Er erzählte mir, dass er manche Pläne habe, die verwirklicht werden müssten, und an vielen Orten seien Reparaturen nötig. So kam es, dass ich für mehr als 2 Jahre bei ihm blieb. Gegenüber dem Häuschen von Monsieur Vignet, einem früheren Missionar, hatte Schweitzer vor kurzem mit der Konstruktion eines kleinen Hauses mit 4 Räumen begonnen, welches für uns Dienstleute und für Besucher bestimmt war. Dieses Haus sollte den Namen Gasmettler bekommen, zur Erruhung eines Freundes, der Schweitzer offenbar tatkräftig unterstützt hatte. Unter der Leitung von Siegfried konnte ich beim Bauen des Mettlerhauses helfen. Es wurde das Männerhaus und Siegfried und ich bekamen darin je einen Raum. Unsere Zimmermannswerkstatt war klein, aber wir brachten es fertig, Möbel zu reparieren und einige gute Stücke selbst anzufertigen. Es stand uns keine Elektrizität zur Verfügung, alles musste von Hand angetrieben oder hergestellt werden. Die nächste größere Aufgabe war, eine Unterkunft für gabunesische Angestellte zu errichten, ein Haus mit Wohn- und Schlafzimmern auf jeder Längsseite. Beidseits führten diese Räume auf ein Gässchen und jedem Zimmer gegenüber stand die zugehörige Küche. Mit Freude spürte ich Schweizers Vertrauen. Schritt für Schritt übergab er mir mehr Verantwortung. Seine Präsenz auf dem Bau beschränkte sich bald auf einen täglichen Besuch, während welchem er sich vergewisserte, dass Fortschritte gemacht wurden. Die Arbeit begann zweimal pro Tag mit dem Appell nach dem Frühstück um 8 Uhr und nach der Siesta um 14 Uhr. Wenn die Glocke geläutet hatte, versammelten sich die Arbeiter vor dem Haus des Konstrukteurs und wir, Leiter, bekamen je nach Bedarf eine Mannschaft zugewiesen. Meine Arbeiter waren meistens Männer aus dem Lepradorf, die in der Regel für lange Zeit dort behandelt werden mussten, aber durchaus arbeiten konnten. Ich konnte ihnen vieles zeigen, sie gute Zimmermannsfähigkeiten lernen, was sich bald als sehr nützlich erwies für sie und für uns. Ich erinnere mich nicht mehr an viele Namen, aber den alten Zimmermann Matthias und meinen vertrauten Helfer Mui Alphonse werde ich nie vergessen. Das Glockengeläut bedeutete am Abend das Ende des Werktages und die Arbeiter konnten zum Hof vor Schweizers Haus zurückkehren, um dort ihre Essensration abzuholen. Der Glockenton übrigens, der während des ganzen Tages mehrmals zu hören war, auch um uns zu den Mahlzeiten in den Esssaal zu rufen, wurde erzeugt, indem mit einem Stahlstock auf zwei hängende Eisenbahnschienen von unterschiedlicher Länge angestoßen wurde. Das vertraute Ding-Dong konnte von weit her gehört werden. Ein Garagenprojekt kam zustande, weil Siegfried einen besseren Platz für den Lastwagen brauchte. Bis anhin hatte der 5 Tonnen schwere Mercedes-Lastwagen nur gerade einen mit Stroh bedeckten Carport. Die neue Garage sollte auch dem alten Army Jeep Platz geben, den wir innerhalb des Spitals brauchten. Schweizer mochte keine Gebäude mit Fertigwänden und einem Holzdach. Es war nicht seine Art zu bauen. Er erlaubte mir aber, nach meinem Berufswissen zu arbeiten und ließ mich das nötige Bauholz und andere Materialien bekommen. Das gleiche galt für die neue Holzwerkstatt, die, wie ich fühlte, notwendig war, um an diesem Ort nützliche Dinge vorzubereiten und um mit der Arbeit auch während den Regenzeiten fortzufahren. Ein enormer Fortschritt wurde die Ergänzung unserer Möglichkeiten durch eine sehr gute Tischsäge und einen Generator, der uns mit Strom versorgte. Während der ersten Zeit meines Aufenthalts in Lambarene fühlte ich keine Notwendigkeit, mich nach dem Mittagessen auszuruhen. So nahm ich mir selbst ein kleines Projekt vor, welches schließlich unzählige meiner Siesta-Stunden in Anspruch nahm. Ich wollte eine Landkarte des Spitals zeichnen. Weil die einzige Darstellung, die ich gesehen hatte, nur eine Schrägansicht war, dachte ich, es sei nützlich, eine maßstabgetreue Karte des Geländes und der Häuser zu haben. Mit Messband und Zirkel, aber ohne eigentliche Instrumente, zur Landvermessung fertigte ich manchmal mit der Unterstützung von Siegfried eine Karte an, so genau wie mir das möglich war. Es wurden davon einige Kopien gemacht und vielleicht haben sie in späteren Planungen etwa geholfen.
Du suchst Frieden. Willst du ihn, so musst du dich dazu bereiten.
Die Spitalentwicklung nach Albert Schweitzer, 1965 bis 2013. Das dreifache Erbe. Gelesen von Joy Teague. Erstens, das Fundament seines Werkes. Das Lambarene-Spital lebte von Anfang an auf dem Fundament, das Schweitzer 1921 in seinem Buch »Zwischen Wasser und Urwald« formuliert hatte. Wenn ich es als meine Lebensaufgabe betrachte, die Sache der Kranken unter fernen Sternen zu verfechten, berufe ich mich auf die Barmherzigkeit, die Jesus und die Religion befehlen. Zugleich aber wende ich mich an das elementare Denken und Vorstellen, nicht als ein »gutes Werk«, sondern als eine unabweisliche Pflicht soll uns das, was unter den Farbigen zu tun ist, erscheinen. Was haben die Weißen aller Nationen, seitdem die fremden Länder entdeckt sind, mit den Farbigen getan? Was bedeutet es allein, dass so und so viel Völker da, wo die sich mit dem Namen Jesu zierende europäische Menschheit hinkam, schon ausgestorben sind und andere im Aussterben begriffen sind oder stetig zurückgehen?
Eine große Schuld lastet auf uns und unserer Kultur. Wir sind gar nicht frei, ob wir an den Menschen draußen Gutes tun wollen oder nicht, sondern wir müssen es. Was wir ihnen Gutes erweisen, ist nicht Wohltat, sondern Sühne. Dies ist das Fundament, auf dem sich die Erwägungen aller Liebeswerke draußen erbauen müssen. Die Völker, die Kolonien besitzen, müssen also wissen, dass sie damit zugleich eine ungeheure humanitäre Verantwortung gegen die Bewohner derselben übernommen haben. Wir müssen aus dem Schlafe aufwachen und unsere Verantwortung sehen. So dachte, empfand, schrieb und handelte Albert Schweitzer. Inhalt und Botschaft waren neu, sogar prophetisch. Die Ausdrucksweise ist die Sprache seiner Zeit. Heute schreibt man nicht mehr über die Farbigen oder über Liebeswerke. Eine ausgeprägte Gesinnung findet immer Freunde und Gegner. Auch Schweitzers Fundament wurde hinterfragt. Der zurzeit namhafteste Kritiker von Schweitzer ist der nigerianische Schriftsteller Chinua Achebe, geboren 1930. Weil Schweitzer in »Zwischen Wasser und Urwald« geschrieben hatte, »Ich bin dein Bruder, aber dein älterer Bruder«, nannte Achebe ihn einen überholten Kolonialisten. Der Denker aus Nigeria will mit Recht, dass die Welt endlich zur Kenntnis nehme, dass Afrika eine ureigene Menschenstimme besitzt und seine Geschichte nicht damals begann, als der Kontinent von den Weißen entdeckt wurde. Die lange Zeit geltende Vorstellung, dass das wissende, arbeitende und darum mächtig gewordene Abendland die unterentwickelten Völker zu belehren und zu beschenken hat, gilt heute zum Glück nicht mehr. Diese Vorstellung war nicht nur eine Einbahnstraße, sondern sie führte in unwürdige, dunkelste und leidvolle Sackgassen. Die Afrikaner müssen ihre Identität und Verantwortung selber wahrnehmen und ihren eigenen Beitrag zur Lösung der anstehenden Probleme leisten. Soweit wäre Schweitzer mit Achebe sicher völlig einig gewesen. Im Licht historischer Zusammenhänge und zeitlicher Entwicklungen muss aber betont werden, dass Schweitzer seinen Gedanken vom älteren Bruder 1921 geschrieben hatte und dass dies ein unerschrocken kritisches Wort war in jener Zeit, als im Abendland viele Menschen in vielen Ländern sich ohne Bedenken schamlos und grausam an ihren Kolonien bereicherten. Von Bruder war nicht die Rede. Albert Schweitzer ist nicht der überholte Kolonialist von Achebe, sondern Weggenosse und Vorgänger großer Menschen wie Mahatma Gandhi, Michail Gorbatschow, Martin Luther King und Nelson Mandela. Im christlichen Raum strengen Leonardo Boff, Domhelda Camara, Hans Küng und glücklicherweise viele Geistesverwandte sich an, Kirchen zu öffnen, zu ihrem ursprünglichen Sinn zu führen, weite und aktive Toleranz unter den Menschen voranzubringen. Sie halten sich an das alte, doch immer aktuelle Wort, das Martin Luther zugeschrieben wird. Ecclesia semper reformanda. Die Kirche muss immer wieder reformiert werden. Zweitens, das Vertrauen der Patienten. Nachdem Albert Schweitzer nicht mehr unter uns war, schenkten die Menschen im Gabun ihr bisheriges Vertrauen auch uns Nachfolgenden. Eine Gebärende, der ich erklären muss, dass ihr Kind nur mit Hilfe eines Kaiserschnitts lebend zur Welt kommen könne, antwortet ergeben: »Ah, Papa, facilement, c'est toi qui connais.« »Papa, mach nur, du weißt, was du tun musst.« Ein Familienvater bringt seine Frau in die Sprechstunde. »Mon docteur, je veux que tu piques à ma femme la piqûre, pour qu'elle fasse deux garçons maintenant. J'ai trop de filles.« »Doktor, ich möchte, dass du meiner Frau jetzt die Spritze gibst, dass sie zwei Knaben macht. Ich habe zu viele Töchter.« Die Mutter eines von schwerer Krankheit genesenen Kindes schreibt unserer Kinderschwester einen Brief. »Ton nom est devenu comme le refrain d'une chanson dans ma maison reconnaissante.« »Dein Name ist wie der Refrain eines Liedes geworden in meinem dankbaren Haus.« Ein alter Mann verabschiedet sich so: »Merci, Doktor, car tu portes notre corps noir et tu portes le pardon noir.« »Danke, Doktor, denn du trägst unseren schwarzen Körper und unseren schwarzen Pardon.« Dieses Wort lässt sich kaum übersetzen. Es ist ein Ausdruck des afrikanischen Volksmundes, in welchem Leiden, Bitte, Vergebung und Barmherzigkeit zusammenklingen. Drittens, die internationale Solidarität. Mit seiner Persönlichkeit und durch seine Lebensführung berührte Albert Schweitzer unzählige Menschen, unabhängig von ihrer weltanschaulichen oder religiösen Herkunft. Viele von ihnen nahmen sich vor, in ihrem eigenen Leben Ähnliches anzustreben wie er. In manchen Ländern schlossen sie sich zusammen und gründeten für das Werk des Doktors Organisationen, die sie je nach ihrer Nationalität Hilfsverein, Freundeskreis, Association, Komitee oder Fellowship nannten. In einem besonderen Kapitel werden die Länder der bedeutendsten Vereine erwähnt: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Niederlande, Schweden, Schweiz und die USA. Ihre Reihenfolge ist alphabetisch und bedeutet keinerlei Rangliste, was von zahllosen einzelnen Freunden während Jahrzehnten mitgedacht und aufgebaut wurde, ist oft unerwähnt. Niemand fühlte sich vergessen, wenn ihr oder sein Name nicht aufgeschrieben ist, sondern allein in der Erinnerung jener steht, die sie kannten und ihren Beitrag erlebten. Dankbar soll berichtet werden, dass auch die Botschaft mancher Länder im Gabun dem Spital freundlich und hilfreich gesinnt waren. Sind wir diesem Erbe gewachsen? Als ich an einem Abend in seinem Zimmer zum Doktor sagte, ich würde gerne mehr und besser arbeiten, als es mir bisher gelungen sei, ermutigte er mich und sagte, »Mir machet alli, was mir könnt, du und ich auch. Wir tun alles, was wir können, du und ich auch. In seinem Spital leistete jede und jeder, was sie oder er konnte. Nicht selten mussten wir eine weit größere Verantwortung auf uns nehmen, als wir auf unserem Ausbildungsstand in unseren Heimatländern zu tragen hatten. Die Aufgaben waren oft Herausforderungen bis zu unseren äußersten Grenzen, aber sie erfüllten uns auch mit Freude.
Als nächstes hört ihr unsere Radio Chico-Reporterin Michelle. Sie hat das Gespräch geführt mit dem Herrn Fritz Vogunten zum Thema Albert Schweitzer.
Wir haben Herrn Fritz Vogunten hier bei uns im Studio. Er erzählt uns über die Stiftung von Albert Schweitzer, wo er dabei ist. Aber als erstes wollte ich euch noch danken für die tollen Bücher vom Autor Walter Munz, die ihr uns geschenkt habt. Wie stellt ihr euch zu diesem Buch?
Aus ein Zeitdokument ist von einem Mann, von einer Persönlichkeit, der Albert Schweitzer ja sehr gut kennt hat. Er war ja der offizielle Nachfolger gewesen, als Chirurg dort unten. Er hat gelebt, er hat gelitten, er hat Freude gehabt, er hat Sorgen geteilt. Und er gibt das Ganze in diesem Buch wieder. Die Vielfalt von diesen verschiedenen Kapiteln, die er da beschreibt, beschreibt eben auch sehr schön die Vielfalt vom Leben in Lambarene. Das Buch hat mich gefesselt. Der Jungstaat Gabun gegründet wurde Ende 50er Jahre, wo der neue Staatschef, der Ali Bongo, sagt, dass es wichtig ist, in Bezug auf die Unabhängigkeit, nicht so erwarten, dass man die Lösungen vom Staat darauf warten soll, dass der Staat das macht, sondern jedes Einzelne einen Beitrag leisten. Und wenn wir heute schauen, die Stelle, die er eben da weitergeht, ist eigentlich auch eine grosse Herausforderung, sich eben zu engagieren. Und dann kommen wir noch wieder zurück, was der Albert Schweitzer ja sehr deutlich hat gemacht. Er ist ja nicht der Tappe für diesen Leuten zu sagen, der müsste es so machen, wie wir in Europa denken. Sondern er ist der Tappe und hat auf einmal geschaut, wie machen es die Leute dort und wie kann ich die gewinnen, dass sie dann selber etwas tun. Noch Leute, ältere Leute, die einen persönlichen erlebt haben und wenn sie ihm dann erklärt, dort hat er das gemacht und dann war er das und so weiter. Und er konnte immer sehr gut zuhören, das ist schon ein Tugend oder ein Talent, das man manchmal bei uns auch, wäre schön, wenn man manchmal zuerst gut würde zuhören. Und er muss offenbar auch ein Mann sein, der viel Humor hatte. Das Leben dort drinnen, denke ich, das kann man fast nur überstehen, wenn man zwischendrin auch noch ein bisschen lachen kann über sich selber. Ich habe dort zuerst mal ein Tondokument gehört, mit seiner hohen, dünnen Stimme. Und da bin ich fast ein bisschen erschrocken. Oder irgendwie, eben der Mann mit dem grossen Schnauz und der grossen Augenbrauen, also eher etwas Seriöses, und dann kommt so ein feines Stimmli. Das war ganz speziell gewesen, ja.
Ist der Albert Schweitzer ein Unikat gewesen in seiner Funktion?
Er war ein Genie gewesen, dass sie so Zitate oder Gedanken, die ich von Persönlichkeiten weltweit darf wiedergeben, die ich mir eingelesen habe, das Urteil von, wirklich von Persönlichkeiten, die sagen, dass er vermutlich eins von den letzten Genie war, ein Generalist. Und das beeindruckt mich vor allem sehr. Er hatte einen Besuch von einem deutschen Freund und der hat ihn einen ganzen Tag lang begleitet. Und am Abend sind sie zusammengehockt und dann hat der deutsche Freund zum Schweizer gesagt, er hat jetzt ein Strichli gemacht, den ganzen Tag, was für verschiedene Tätigkeiten das er gemacht hat. Er ist auf 36 verschiedene Tätigkeiten gestossen. Und dann sagt der Schweizer, man muss mit dem Vorbild vorangehen. Man darf nicht zuerst einfach etwas erwarten. Schließlich war er ja Pfarrer in ihrer Erstausbildung. Es ist für mich auch gelebte Theologie. Also nicht einfach, du solltest im Konjunktiv, es wäre gut, man täte, sondern vorangehen mit dem Beispiel. Das ist in dem Projekt, das ich jetzt bearbeiten darf, auch einer der Hauptpunkte, zu zeigen, die Vielfalt von Tätigkeiten, nicht immer, wie es heute vielleicht manchmal ist, immer mehr Wissen von weniger, also das Spezialistentum fördern, sondern das Generalistentum. Aber etwas ist mir sehr wichtig beim ganzen Jahr, und das sage ich immer wieder, wir wollen und dürfen der Albert Schweizer nicht irgendwie zum Superman machen oder zum Heiligen, sondern er war ein Mensch wie wir alle. Er ist einfach ein Beispiel für viele, wie man es machen könnte. Aber noch einmal, er war kein Heiliger. Er hatte seine Fehler, wie wir so haben. Er hat einfach sehr viel bewirkt, eben weil er das Vorbild gelebt hat. Der Norman Cousin, das war ein amerikanischer Philosoph, der übrigens den Schweizer am Anfang sehr kritisiert hat, von Amerika aus, wenn man so schön sagt, vom Büro aus. Und dieser hat den Schweizer eingeladen und gesagt, komm doch mal schauen, wie es da bei mir aussieht. Dann ist er daher gegangen und schon nach ein paar Tagen hat realisiert, dass eben, wie ich so geschildert habe, die klimatischen Umstände, die Mentalität der Leute halt einfach dort ist, wie es ist. Und er hat dann geschrieben, Schweizers Grösse liegt nicht allein in dem, was er selbst während seines Lebens vollbrachte, es liegt auch in dem, was andere unternahmen aufgrund seines Beispiels. Und wenn ich dort einen kleinen Beitrag geben kann, eben das, was er gemacht hat, zu übertragen in die heutige Zeit, und ich betone es noch einmal, dass junge Leute gewinnen am Beispiel vom Schweizer in die Zukunft zu gehen, dann habe ich eigentlich noch sehr viele Aufgaben vor mir und Aufgaben, die ich mich vor allem freuen darf, daher zu gehen.
Habt ihr den Albert Schweizer kennt oder jemand von seiner Familie?
Den Albert Schweizer selber habe ich in dem Sinn nicht kennt. Ich kann mich erinnern, als ich in die Sonntagsschule bin, da hat man von dem erzählt. Und das Negerli in der Sonntagsschule, das Kässeli, das wir dürfen das 20 abtun und dann hat es den Kopf genickt. An das kann ich mich erinnern, aber bewusst, dass ich vielleicht im Radio Enkelkinder drei persönlich kennen und mit denen sehr intensiv darf zusammenarbeiten. Und die eine, Monique, die älteste, die hat sehr viel Wissen über das Leben von Albert Schweizer. Die engagiert sich auch sehr stark. Ihr ist auch sehr wichtig, dass man, wenn man den Namen Albert Schweizer erwähnt, eben auch den Namen von der Helene Schweizer, von seiner Frau, nicht vergisst, weil all die Leistungen, die er gemacht hat, die hätte er ja nie machen können, wenn er nicht so eine aktive, tolle Frau hatte, die ihn unterstützt hat, obschon dass sie ja gesundheitlich sehr angeschlagen ist. Dann ist Christiane Engel, die ist Ärztin und Musiker, also ähnlich wie der Grossvater, und mit der bin ich zum Vorbereiten für drei Konzerte mit einem Jugendorchester, die im März 2013 werden stattfinden. Und die dritte, Katrin, die lebt in Italien, die kenne ich am schlechtesten, aber im Gespräch mit diesen drei Enkeltöchtern habe ich sehr, sehr viel erfahren.
Was wisst ihr alles von Lambarene?
Eben die Tatsache, dass ich unten sein durfte. Man fliegt ja auch nach Libreville, das ist die Hauptstadt. Fahrt man etwa 4,5 Stunden durch den Urwald. Es ist wirklich Urwald. Es ist eine schöne, breite Strasse. Links und rechts von dieser Strasse ist ein 20 Meter breites Grasfeld noch. Und es ist wirklich ein tiefer Urwald. Nach etwa 2 Stunden tut man den Äquator überqueren. Das ist etwas Besonderes, da hat man selbstverständlich still. Jetzt ist man plötzlich auf der anderen Seite der Welt. Und das muss man gedanklich, muss man sich da so auseinandersetzen damit. wenn man am Abend den Mond hat, gesucht hat, hat man sich plötzlich gedreht, ist er auf der anderen Seite gewesen. Dann kommt man in das Spitaldorf hinein, es ist ja ein Dorf, es sind alles einstöckige Häuser. Das ist zum Beispiel auch etwas, was der Schweizer sehr rasch hat realisiert, dass man nicht Mehrstockhäuser baut. Die Afrikaner dort im Boschossen sind sich gewohnt, eben so zu wohnen. Es hat ein neues erbautes Spital, das seit etwa 10 Jahren leer ist, etwa 20 Kilometer auf der anderen Seite vom Ogowe, vom Fluss. Und die Leute gehen nicht dort rein, die wie hier sind, am Morgen, oder? Mit immer so eine 1,5 Liter Flasche. Am Anfang war noch Wasser, dann ist es ihm verleidet, dann hat man Grapefruit. Ich habe in meinem Leben so viel Grapefruitsaft getrunken wie dort unten. Man muss ständig einfach trinken, das bekommt man dort. Dann läuft man noch nicht zwei Schulbaracken laufen wir vorbei. Da durfte ich einen ganzen Morgen Schulklasse, den Unterricht besuchen dort. Das ist auch am Morgen. Die Kinder haben eine Uniform an, ein grünes Röckli, ein Mädchen und kiel grüne Hose und eine weisse, saubere Bluse oder ein Hemdli. Und dann haben die da gespielt und geschüttet, wie das bei uns auf dem Pausenplatz so ist. Und plötzlich hat jemand ganz weit hinten schon der Lehrer gesehen. Und nachher auf der linken Seite sind die Mädchen in einer Kolonne eingestanden, auf der rechten Seite Kielen. Und dann ist der Lehrer gekommen, so auf die Stege gestanden von dieser Baracke. Und dann haben sie turnen genommen, hat er nach Kommando, haben sie Freiübungen gemacht. Und dann sind sie reingegangen. Zuerst Mädchen rein, und sie aber drinnen bleiben stehen. Dann sind Kiel gekommen, drinnen noch bleiben stehen. Ich muss sich vorstellen, so eine kleine Baracke zwischen 40 und 50 Kindern. Und die Baracke war streng mit einem ganz dünnen Wändchen. Und nebenan war auch noch so viel. Dann haben sie zu unserem Vater gebeten miteinander. Sie sind abgehockt, vor einer grossen, fast die ganze Breite, eine Wandtafel. Aber im Gegensatz zu uns, hat der Lehrer nicht vorderan unterrichtet, sondern der war hinten gewesen und hat also von hinten unterrichtet. Über den Kopf hinweg, nach vorne. Und der war schon sehr speziell gewesen, da hatten sie viele Fragen gehabt. Dann war es gerade französischer Unterricht am Anfang. Er hat Fragen gestellt. Und irgendwann habe ich realisiert, dass es drei verschiedene Arten von Fragen gibt. Einfache Fragen, wer da hätte können, da hat es geheissen, un pavo, und da hat die ganze Klasse hat gesagt, un pavo. Und in die Hand klatscht so. Bei einer etwas schwereren Frage war es «Döpavo», dann hat es geheissen «Döpavo», dann hat es geheissen so. Und bei der ganz schweren hat es ein «Super» gegeben und dann haben sie gemacht «Super». Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der ganze Morgen, die Kinder dort, und dann ist dann nebendran, ist das gleiche Zeremoniell gewesen, durch das kleine Wändchen, oder? Dann hat es plötzlich den einen nachher gleich tönt. Und dann haben sie auch Heft gehabt, das war für mich auch sehr speziell gewesen. Dann hat er gesagt, sie soll etwas aufschreiben, dann haben sie eine leere Seite genommen. Und auf dieser leeren Seite vielleicht nicht wie bei uns oben links angefangen mit Schreiben, oder? Sondern vielleicht in die Mitte. Und dann ist er durch und hat alles so geschaut, oder? Und hat gelaufen und korrigiert bei Barnen. Nachher hat er wieder eine andere Frage gestellt und ich habe das so zugeschaut und fotografiert. Und dann hat er eine neue Frage gestellt und hat das wieder so reinschreiben. Und dann habe ich die verblättert in dem Heft und habe eine andere leere Seite genommen, nicht die nächste. Vielleicht plötzlich das Hinterste. Also einfach kreuz und quer durcheinander. Nach unserem Denken, wie wir es in der Schule gelernt haben oder wie wir es vielleicht unseren Kindern sagen, man ist sparsam und man tut schön oben nach unten. Das sind ganz besondere Erlebnisse gewesen. Und das Letzte vielleicht noch auf eure Frage, wie habe ich Lambarene erlebt? Mir hat schlecht geschlafen, einfach von der Hitze her. So zwischen 4 und 5 hat ein bisschen schlafen, endlich, dann sind die Kälber gegückelt, die schon geschrauen haben. Das hat Prachtsexemplar von Gückeln, überall dort rum. Und dann haben die schon Hähnekämpfe gemacht und dann ist nachher mit Schlafen sowieso nicht gewesen. Am liebsten wären wir zwischendrin durch den Tag, immer auch, wenn wir so rein gesehen haben, immer auch gesehen, dann gehen wir jetzt, sage jetzt nicht was, aber gehen den Hals drehen. Die Aussage, glaube ich, die Absicht von Walter Munz ist die, sein reich Erfahrungsschatz festzuhalten und den Leuten weiterzugeben, die sich um das interessieren. Das Buch im Moment auch allen Helferinnen und Helfern, die beim Theater Annas Afrika eine Reise zu Albert Schweitzer, die diesen Sommer jetzt schon auf Bauernhof gespielt wird und wo Radio Chico ja tut, mit unterstützen und Interview hat gemacht, dürfen wir das Buch diesen Helferinnen und Helfern als kleines Merci in die Hand drücken. Und mit einer kleinen Widmung vor drin, wo sogar auch noch die Unterschrift von Walter Munz drauf ist. Das ist wirklich etwas sehr Persönliches. Und dann habe ich jetzt verschiedene Reaktionen schon bekommen von puren Leuten, vor allem auch von puren Männern. Sie sind wunderschön. Und wenn dann jemand sagt, Moi, da bin ich verlesen und habe plötzlich festgestellt, dass der sich mit der Natur enorm auseinandersetzt, mit den Tieren enorm auseinandersetzt. Also das, was ein Bauer ja beschäftigt, das ist ja seine Arbeit, sein Kapital. Und jetzt kommt da so ein studierter Philosoph und Arzt und Pfarrer und sagt Sachen, die ich brauchen kann.
Wir möchten gerne noch ein bisschen über die Stiftung von Dr. Albert Schweitzer erfahren. Und welche Funktion habt ihr in dieser Stiftung?
Ich muss vielleicht so sagen, es gibt eine Stiftung Donner für das Spital und in der Schweiz ist der Schweizerische Hilfsverein, der ist 1949 in Basel gegründet worden. Albert Schweitzer hat sehr gute Kontakte gehabt zu Persönlichkeiten im Raum Basel und dann tun wir Mittel, finanzielle, aber auch materielle Güter sammeln, Bevölkerung aufklären, was das Spital will, was für eine Aufgabe hat, Notwendigkeit, Mittel sammeln, dass man das nachher drinnen auch realisieren kann, dass man es zahlen kann. Der Schweizerische Hilfsverein war von Anfang an der wichtigste Partner zu dem Spital. Albert Schweitzer ist ja ein Elsässer, ist also nicht ein Schweizer. Und er hat immer wieder gesagt, ohne die Hilfe der Schweiz hat er das Spital nicht können realisieren. Die Bevölkerung von heute zu informieren, vor allem Jugendliche zu informieren. Und ich habe immer gesagt, 1913 hat ein Name, Albert und Helene Schweitzer, die sind dort oben. 2013, wo wir jetzt sind, hat sehr viel nehmen. All die Leute, die in der Vergangenheit haben geholfen. Und die Zukunft braucht viel neue nehmen. Und darum tun wir auch sehr stark Jugendliche ansprechen. Und wie es der Albert Schweitzer auch gesagt hat, verschiedentlich, es gibt nicht nur ein Lambarene, jeder kann sein Lambarene haben. Wie wir Jugendliche hier darauf aufmerksam machen, was es heisst, sich zu engagieren für Leute, die Hilfe nötig haben, die Hilfe, eben, die muss nicht zwingend nur in Lambarene sein, die kann hier irgendwie im Emmental, die kann in Toggenburg, die kann im Wallis sein, wenn es Unwetter ist, dass man eben hilft, solidarisch ist. Einem jungen Gio, der vielleicht gut kann sagen und hämmern, der ein Handwerker ist, kann sagen, Albert Schweitzer ist auch Handwerker gsi, oder ein junges Mädchen, der vielleicht gut kann musizieren, sagen, spiel doch, geh doch vielleicht einmal in ein Altersheim, diesen Leuten Klavier spielen. Vor allem das Ausbildungsprogramm, Schulungsprogramm für Jugendliche geschaffen, KICNET heisst das, wo Unterrichtseinheiten an Lehrer abgegeben werden, die jetzt während 3 Jahren auf dem Internet abrufbar sind. Und dank Radio Chico können wir dort noch einen Schritt weitergehen. Den jungen Leuten sagen, schau, da gibt es noch eine Institution, die noch lehrt, mit Medien umzugehen, oder Interview geben.
Kommt genug Geld rein für die Stiftung?
Wir haben das Glück, dass wir treue Spenderschaft haben. Und das kommt vor allem dort daraus hervor, weil noch sehr viele Leute ja persönlich drinnen waren. Frauen als Krankenschwester, Ärzte, Ingenieure und so weiter. Und darum versuchen wir jetzt eben Jugendliche zu gewinnen, dass die den Gedanken auch weiterleben. Wir haben ein Informationsbild, Berichte Lambarene, wo wir 2-mal im Jahr rausgeben. Wir haben jetzt das in den letzten 2 Jahren von einer Auflage von etwas über 30'000 jetzt mittlerweile auf über 50'000 können steigern. Sie bekommen 2-mal Informationen und in diesem Informationsbild hat es auch immer eine Einzahlungsschein und da sind wir sehr dankbar, wie der eben auch gebraucht wird. Wir tun jährlich gegen 1 Million Schweizer Franken in Projekte investieren. Wir haben auch angefangen, dass wir nicht mehr an Betrieb zahlen wollen. Das sollen sie jetzt selber finanzieren, aber wir tun konkrete Projekte investieren und jetzt für das Jubiläumsjahr ist das Maternität unter dem Aspekt Senkung von der Mütter- und Säuglingssterblichkeit, die ist sehr hoch dort unten. Da sind wir jetzt natürlich schon auf der Suche nach Geld. Wir haben Partner, die wir hier gewinnen können. Und nachher haben wir Benefizkonzerte, die wir durchführen. Und dort hoffen wir auf eine gute Kollekte am Schluss.
Jetzt nimmt uns noch Wunder, wie geht es denn mit der Stiftung weiter und wie sind die Vorgänge, vor allem eure weiteren Ziele?
All die Projekte, die ich darf leiten darf, versuche ich immer sehr stark Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu setzen. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir im 2013, nächstes Jahr, in diesem Jubiläumsjahr, möglichst viele einfach Aktivitäten haben und nachher im 14. passiert nichts mehr, sondern dass viele von diesen Arbeiten vielleicht erst der Anfang auch überkommen im 13. Und wir sind sehr dankbar, dass wir jetzt schon im 2012 eben über das Hoftheater Annas Afrika und unterstreiche auch mit der Unterstützung von Radio Chico, den Leuten können sagen, da läuft bereits etwas. Im 13. sind Konzerte und an der Universität Bern beispielsweise Vorträge und so weiter. In der ganzen Schweiz sind sehr viele Aktivitäten. Aber die sollen eben weitergehen. Und im Jahr 2015 wird der 50. Todestag sein vom Albert Schweitzer. Also sollen gewisse Projekte auch bis dann rausgehen. Und da ist unter anderem das Schulprojekt mit KickNet, wo 3 Jahre jetzt auf dem Netz ist, geht schon bereits in diese Aktivität. Was meine Aufgabe umfasst, ist eben weiterhin in diesem Bereich Öffentlichkeitsarbeit zu machen, die Leute aufzuklären und noch einmal nach dem Motto «Jeder kann sein Lambarene haben».
Merci vielmals für das interessante Gespräch.
Danke euch.